Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Ja, schönen guten Tag. Schön, dass Sie heute bei uns sein können, Polina Scherepsowa. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Neben ihr sitzt Olaf Kühl, der das Buch von Polina Scherepsowa übersetzt hat, Polinas Tagebuch. Sie hat dankenswerterweise sehr gute und sehr viel Presse dafür bekommen. Es ist ein sehr wichtiger Titel aus dem Frühjahrsprogramm der Verlage. Herr Kühl hat es übersetzt und mit einem sehr kenntnisreichen Nachwort versehen. Herr Kühl wird uns heute simultan dolmetschen.
Also konsekutiv.
Konsekutiv, okay, es geht schon los. Und Frau Scherepsowa wird auf Russisch sprechen und er wird es uns ins Deutsche übertragen. Ich werde auch auf Deutsch sprechen. Frau Scherepsowa lebt heute im finnischen Exil. Ich habe schon gesagt, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Polina Scherepsowa heute hier sitzt. Sie hat als Kind und Jugendliche die Tschetschenienkriege in Grosny überlebt. Es ist eine sehr harte Geschichte, auch eine sehr schwere Jugend gewesen. 1994 begann sie als neunjähriges Mädchen mit ihren Tagebuchaufzeichnungen. Ende 1994 begann dann der Krieg mit Russland. Die Russen besetzten Tschetschenien und Polina Scherepsowa saß mit ihrer Mutter in Grosny fest. Und sie führte danach die folgenden 9 Jahre unter wirklich sehr, sehr schweren und bewundernswerten Bedingungen dieses Tagebuch. Wollen Sie vielleicht zwischendurch ihr das mal kurz übersetzen? Also es wird heute etwas. Also Sie müssen etwas Geduld mit uns haben. Es wird etwas langsamer gehen, aber mit Übersetzerkabinen wäre es dann wirklich zu viel für unsere Organisationsfähigkeit hier. Sie sind schon fertig. Frau Scherepsowa, ein Tagebucheintrag von 1994 besagt, dass Sie gerade Don Quixote lesen, den spanischen Klassiker. Sie waren damals 9 Jahre. Das ist doch etwas ungewöhnlich, war ich am Anfang sehr erstaunt. Haben Sie das denn tatsächlich schon lesen und verstehen können?
Вы знаете, я выросла в семье, где очень любили литературу, где культура, искусство были на первом месте, чем какие-то национальности. И меня приучали к чтению. Я начала читать в 4 года, и у дедушки была библиотека, около 10 тысяч томов. Он собирал эти книги много лет, и на 6 языках он читал. И, конечно, там был Дон Кихот, более 100 лет издания книги. И я смотрела гравюры, которые были закрыты тонкой папиросной бумагой, и на меня это производило неизгладимое впечатление чего-то прекрасного.
Das ist richtig. Ich habe schon mit 9 Jahren Don Quixote gelesen. Das liegt daran, weil in unserer Familie eine Kultur des Lesens herrschte, der kulturellen Bildung. Ich konnte schon mit 4 Jahren lesen. Mein Großvater hatte eine Bibliothek von ungefähr 10.000 Bänden, die er über die Jahre gesammelt hat. Und da war natürlich auch der Don Quixote darunter, eine Ausgabe, die über 100 Jahre alt war. Und ich hab mit großer Ehrfurcht dieses Buch geöffnet und die schönen Illustrationen unter Seidenpapier gefunden. Und das hat mich stark beeindruckt.
Also, Sie kommt aus einem sehr literarischen Elternhaus. Und das ist vielleicht auch für Sie persönlich ein wenig der Schlüssel gewesen, um diese schlimme Zeit in Grosny zu überleben und sich Ihre eigene Fluchtburg zu bauen über Literatur und dieses Tagebuch. Sie sagen, das war vor allen Dingen familiär bedingt. Wie war das mit den Schulen in Grosny? Also das ist immer noch die Frage nach dem vor der Kriegszeit.
До войны было совсем другое время, как будто бы это был рай на земле. Чечня – это очень зеленый край, очень много там река Сунжа, много маленьких озер, цветов, и было прекрасно. Можно было и ходить по улицам, собирать фрукты. И каждый мог это делать. Там были просто, они высажены для жителей. Люди дружили, дети дружили. У меня друзья были ингуши, чеченцы, украинцы, русские. И мы вместе играли. И никто даже не думал, что будет война и принесет столько горя и столько смертей в нашей жизни.
Vor dem Krieg war Tschetschenien einfach ein Paradies. Also Tschetschenien ist ein wunderschönes Land, es ist grün, es hat viele Seen, es gibt Flüsse und man konnte durch die Straßen gehen und einfach Obst pflücken von den Bäumen. Die Menschen lebten in Frieden miteinander, ganz unterschiedliche Nationalitäten und Kulturen, Russen, Tschetschenen, Dagestaner, Ukrainer. Das war wirklich ein Paradies.
Darf ich Sie fragen, Ihr persönlicher Hintergrund ist multinational, Sie sind binational. Ihr Vater oder Ihre Mutter ist...
Да, я считаю себя космополитом, потому что у меня действительно так совпало, что в роду очень много национальностей. Все дедушки, бабушки, прабабушки были разных национальностей. У мамы в роду русские, украинцы, армяне, осетины, там прапрапрабабушка француженка, а у папы польские, евреи и чеченцы. В общем, я такая вот дружба народов получилась.
Я, ich komme wirklich aus einer multinationalen Familie, meine Großeltern, Urgroßeltern kamen alle aus anderen Nationalitäten. Meine Mutter hatte Deutsche, Ukrainer, ich glaube Osseten auch und ganz weit zurück auch eine französische Urgroßmutter. Mein Vater, bei dem war eine polnische Jüdin als Mutter und er hatte einen tschetschenischen Vater. Also es war völlig gemischt.
Und wie verstanden Sie sich damals als Tschetschenin oder als Russisch?
Вы знаете, очень сложно, потому что когда я была ребенком, я вообще просто считала себя ребенком. И когда я выросла, я считаю себя человеком. Я считаю, что вот эти ярлыки, они совершенно не нужны, и они существуют для того, чтобы разделять и властвовать между людьми. Вот какие-то, ну, национализмы. Для меня это очень тяжело, потому что в Чечне меня некоторые люди, вот после... Первой войны начали считать русской и очень плохо относились из-за имени. Когда я приехала в Россию, стали говорить, что я чеченка, потому что я из Чечни. И вот эти распри, вот я считаю, что власти допустили такое горе, как война, а потом это уже идут как круги по воде дальше.
Als Kind habe ich mich einfach als Kind gefühlt und als ich erwachsen wurde, habe ich gedacht, ich bin ein Mensch. Und all diese Teilungen in Nationalitäten, ich halte die für völlig überflüssig. Nach dem ersten Tschetschenienkrieg wurde ich als Russin angegriffen, benachteiligt. Als wir dann nach Russland geflohen bin, war ich dort die Tschetschenin, eine Feindin quasi. Ich glaube, diese Einteilung in diese Zwiste zwischen den Nationalitäten und die Einteilung ist völlig überflüssig und wird für den Machthabern benutzt, um Völkergruppen gegeneinander aufzuhetzen.
Ich habe noch eine Frage, auch die ist auch zielt noch auf den Anfang des Buches, bevor das mit dem Krieg losgeht. Was ich sehr erstaunlich fand und auch sehr bedrückend, beeindruckend, ist, Sie beschreiben einzelne Szenen, die Sie als Kind beobachten, die auf eine relative Gewalttätigkeit in dieser postsowjetischen Gesellschaft schließen lassen. Also es gibt da eine Szene, die Sie als Kind aufschreiben, als Neunjährige. Das ist noch so fast ein bisschen normal, aber ist auch schon etwas brutal. In der Schule ziehen ältere Schüler einem jüngeren Mädchen einen Stuhl über den Kopf. Ist schon ein bisschen mehr als nur ein Schneeball ins Gesicht oder so. Und dann gibt es eine Stelle, die ich schon sehr früh, also sehr hart fand. Da notieren Sie ein Ereignis, dass in der Nachbarschaft Kinder ein anderes Kind bei lebendigem Leib verbrennen. Das ist offensichtlich das direkte Umfeld, in dem Sie sich bewegen müssen.
Но вот что касается того, что кресло упало с окна, это баловались школьники. Я думаю, что это не было связано никак с какими-то национальными распрями или чем-то. Это просто балованные дети. Вот был такой случай действительно, и трагический, и он попал в мои записи. Когда я начала делать записи, я даже не подозревала, что туда вообще придет война. И война, она заставила меня очень рано повзрослеть, потому что в самом начале Первой войны погибает мой дедушка по матери, с которым мы очень дружили. Он снимал фильмы на телевидении 25 лет. И он был очень образованный человек, он научил меня играть в шахматы. И когда он был молодой солдат, он сражался с фашизмом, и он воевал, и он остался жив. И в результате, будучи стариком, он погиб в больнице после операции при обстреле российскими войсками. Вот так меня заставила жизнь повзрослеть.
Also diese Szene mit dem Stuhl in der Schule, das waren gewöhnliche Raufereien zwischen Kindern. Das habe ich überhaupt noch nicht empfunden als Gewalt in der Gesellschaft. Ich bin dann aber musste dann sehr schnell erwachsen werden, als der Krieg losging, weil gleich in den Anfangstagen oder Wochen ist mein Großvater gestorben. Mein Großvater war ein berühmter Dokumentarfilmer, der viele Jahrzehnte als Filmer fürs tschetschenische Fernsehen gearbeitet hat. Er hatte als junger Soldat, als russischer Soldat im Zweiten Weltkrieg gegen die Deutschen gekämpft, hat er das alles überlebt und starb dann in Tschetschenien, in Grozny, im Krankenhaus, weil er krank war, unter russischen Bomben. Und das musste ich erstmal verarbeiten. Das hat mich dann gezwungen, sehr schnell erwachsen zu werden.
Sie sagen es, Ihr Großvater starb unter Beschuss des Krankenhauses. Soweit ich das im Buch richtig verstanden habe, ist das Personal geflüchtet und die Leute blieben sich selbst überlassen. Also es ist ein sehr einschneidendes Erlebnis.
Люди, да, они были, знаете, очень напуганы. Мы все были очень напуганы. Естественно, врачи при обстреле, они побежали прятаться в морг, потому что там им показалось, что они смогут спастись среди умерших. А больные, они остались предоставлены сами себе.
Ja, das war leider so, dass die Leute alle unheimliche Angst hatten und die Ärzte sind bei einem Bombenangriff sofort geflohen und zwar ins Leichenschauhaus, weil sie wahrscheinlich dachten, in der Nähe von Leichen haben sie eine größere Chance zu überleben. Die Kranken waren natürlich ans Bett gefesselt und mussten dort bleiben.
Also im Dezember 1994 begann die russische Invasion und Grozny lag eigentlich seit dieser Zeit unter Dauerbeschuss und in Kämpfen. Für mich war es sehr beeindruckend und sehr erstaunlich, wie widerstandsfähig und wandlungsfähig ein Kind ist. Also wie Polina Scherepsowa einerseits in ihrer kindlichen Welt die Kraft nimmt, um irgendwie da durchzutanken und ja, das Leben oder Überleben geht dann täglich weiter. Es ist nicht ganz einfach, für alles eine angemessene Sprache hier zu finden für mich, weil es sind teilweise wirklich schwere Sachen, die da beschrieben werden. Tote liegen auf der Straße. Polina lebt mit ihrer Mutter alleine, der Vater war früh gestorben und die Nahrungsbeschaffung steht im Zentrum des Lebens und gleichzeitig die Sicherheit der Behausung ist das andere und der Nachbarschaft und die Anfeindungen gehen los, also weil sie ja einen russischen Namen hat. Auf der Suche nach, also wer das Buch nicht kennt, also auf der Suche nach Nahrung müssen die Erwachsenen und die Kinder, die Frauen, die Alten immer wieder an Toten vorbei, die liegen auf der Straße. Sie beschreibt das, ich mache das nicht lange, ich will nur einen kurzen Eindruck geben. Hunde fressen die Menschen, die Leichen, die Körperteile auf. Das sind alles Dinge, die diese Kindheit ausmachen. Man fragt sich, es sind ein bisschen hilflose Fragen, ich gebe es zu, wie hält man dies aus, wie bleibt man in einer solchen Umgebung dennoch anständig, wie Sie es als Kind und später Jugendlicher immer wieder versuchen, auch immer wieder thematisieren, dass man nicht in die gleichen Regellosigkeiten oder selber sich diesem Denken und diesen Gewalttätigkeiten anpasst. Also es ist eine große und vielleicht aber auch eine kleine Frage und Sie haben eigentlich viele Antworten in dem Buch darauf gegeben. Wie kann der Mensch ein Mensch bleiben? Wie haben Sie das geschafft?
Ну, меня лично спасли книжные герои, на которых я ориентировалась, потому что я в детстве очень любила читать и продолжала читать «Под бомбами». И «Под бомбами» такие книги, как писала Светлана Алексеевич, например, очень хорошо понимаются человеком. Я читала Эриха Марию Ремарка, и мне это было очень близко, потому что смерть находится рядом, она как будто твой друг, твой враг, но он на одном дыхании с тобой, и ты в любой момент можешь умереть. И война, она срывает с людей маски. Казалось бы, человек порядочный и внешне приличный, и начинается война, и он ворует, убивает, мародерствует, потому что война все спишет. А другой человек, на которого общество думало, что, может быть, он выпивает слишком много, или у него еще какие-то пороки, а он лезет в горящий дом и спасает собак или ребенка. То есть война показывает, кто есть кто на самом деле.
Mir hat sehr geholfen die Literatur. Ich habe viel gelesen, ich habe Bücher wie Svetlana Alexejewitsch gelesen, ich habe Erich Maria Remarque gelesen und die literarischen Helden in diesen Büchern waren mir quasi Vorbilder für mein eigenes Leben. Und der Krieg hat die Eigenschaft, dass er den Menschen die Maske vom Gesicht zieht. Im Krieg ist es so, dass jemand, der scheinbar anständig ist und äußerlich einen guten Eindruck macht, dass der plötzlich anfängt zu stehlen, zu morden, zu plündern und dass jemand, dem man immer mit Verachtung begegnet ist, weil er getrunken hat, weil er Alkoholiker war, andere schlechte Eigenschaften, dass der in ein brennendes Haus rennt und andere Menschen rettet. Also der Krieg zeigt das wahre Gesicht des Menschen.
Also Polina Scherepsowa beschreibt, also notiert in dem Tagebuch, wie ganz normale Nachbarn zu Plünderern werden, andere wiederum nicht. Diese ständige sexuelle, rassistische Bedrohung. In der Schule werden sie schwer misshandelt, ständig beleidigt. Warum, das Buch beantwortet die Frage ein bisschen, trotzdem frage ich es jetzt, warum sind Sie und Ihre Mutter, also die ja doch einen sehr kulturellen, dann denkt man auch beweglichen Hintergrund haben, warum sind Sie nicht aus Krosny weggegangen? War es nicht möglich?
Вы знаете, насчет того, что покинуть город Грозный. В России не было предоставлено ничего для беженцев. Многие наши соседи, они выехали и, переночевав на скамейках, на улице, вернулись обратно под бомбы с детьми. В Ингушетии, рядом с соседней республикой, был лагерь, там были очень тяжелые условия, но места для всех не было. То есть Ингушетия не могла принять огромную республику беженцев. В нашей семье мой отчим, он был этнический чеченец, и в России, поскольку произошла такая война и шла пропаганда, и очень страшно идет до сих пор, люди перессорились между собой, и мы в России не смогли бы жить, потому что мы потом уже, после Второй войны, когда приехали, мы столкнулись тем, что мы чеченцы. Вот.
Es war gar nicht so einfach, aus Grozny wegzukommen. Es gab keine offizielle Hilfe der russischen Regierung für die Zivilbevölkerung, das Land zu verlassen. Einige Nachbarn von uns sind weggefahren, haben dann in Russland auf Parkbänken übernachten müssen, haben überhaupt keine Hilfe bekommen und sind dann zurückgekehrt in die bombardierte Stadt, weil es ihnen dort irgendwie erträglicher erschien. Es gab Flüchtlingslager in Ingushetien, die aber völlig überfüllt waren, sodass sie gar nicht alle aufnehmen konnten. Mein Stiefvater war Tschetschene und wir wussten genau, dass er in dieser Situation nach dem Ersten Krieg und mit der einsetzenden russischen Propaganda in Russland überhaupt nicht hätte leben können als Tschetschene. Weil das haben wir am eigenen Leibe erfahren, als wir Anfang der 2000er nach Russland gegangen sind, dass wir dort als Tschetschenen galten.
И я хотела бы еще рассказать, что автобусы с беженцами, которые выезжали и официально давали коридор, чтобы эти автобусы могли выехать, они обстреливались очень часто, и люди сгорали живьем. И так в начале Второй Чеченской войны, летом перед войной, мы были на свадьбе, на чеченской свадьбе. Чеченская свадьба – это такое мероприятие, когда приглашаются все со всех улиц, и очень много угощений. И потом эта семья вот с молодой невесткой 16 лет, старик, племянники, они сели в такой автобус, а мы хотели сесть в следующий. И в этот автобус попал снаряд. И из 46 человек выжил один ребенок, которого мать выбросила в окно. Ну, или взрывной волной его выбросила, он выжил.
Es ist auch so, dass viele Busse mit Flüchtlingen, die durch eingerichtete Fluchtkorridore fuhren, die wurden tatsächlich beschossen, entgegen der Vergewisserung, dass man da Grozny verlassen kann. Die wurden beschossen, die Leute sind bei lebendigem Leibe verbrannt. Und ich habe selbst erlebt, dass eine Familie, ein junges Brautpaar sogar, die gerade ihre Hochzeit gefeiert hatten, und eine tschetschenische Hochzeit ist ein wunderbares Ereignis, da werden alle Menschen in der Nähe aus allen Straßen eingeladen, die haben geheiratet und sind dann mit die Braut, der Vater, ein kleiner Neffe in einen solchen Bus gestiegen. Und wir hatten eigentlich vor, in den nächsten Bus einzusteigen und auch aus Grozny rauszufahren. Und dann stellt sich heraus, ihr Bus wurde von einer Granate getroffen. Alle sind getötet worden in dem Bus, außer einem kleinen Kind, das die Mutter im letzten Moment durchs Fenster rausgeworfen hat.
Also Polina Cherepsova hatte unglaubliches Glück. Wenn man das Buch liest, kann man sich in etwa vielleicht ein bisschen vorstellen, was in Bürgerkriegsregionen oder im Osten der Ukraine teilweise los ist, oder aber vor allen Dingen musste ich dann immer wieder auch an Syrien denken, also wo die Menschen teilweise ja seit Jahren auch in einem Krieg verwickelt sind, wo viele, wie Polina beschreibt das sehr eindrücklich, wie sie und ihre Mutter eigentlich nicht Partei sind, aber man kommt nicht weg und ist dem ausgesetzt. Polina beschreibt in dem Buch eine Szene, wo russische Soldaten tschetschenische Männer einsammeln. Und das ist im Dezember 1995, der 4.12.1995, ist ja ein Tagebuch, sie notiert all diese Dinge, aber auch ganz andere, ganz alltägliche auch. Und dann schreiben sie den Satz: Alle, die mitgenommen wurden, hat man nie wieder gesehen. Ich habe mich bei der Stelle in dem Buch gefragt, haben Sie dies unmittelbar so reflektiert? Wie konnten Sie das als Elfjährige praktisch auch schon so analysieren? Oder haben Sie später das Tagebuch für den Druck noch und die Veröffentlichung noch einmal stärker bearbeitet?
Знала, война делает человека взрослым. И дело в том, что я даже и не думала, что я доживу до взрослого состояния. И когда писала дневник, я записывала каждый день как последний. Я уходила в школу и не знала, вернусь ли я оттуда. И, конечно, такие случаи, когда людей забирали, и они не возвращались никогда, уже происходили с самого начала Первой Чеченской войны. И забирали не только этнических чеченцев, а просто жителей, которые там жили. Это была очень многонациональная республика, где проживали и русские, и ингуши, и татары, и цыгане, самые разные национальности. И война принесла горе абсолютно всем. И, конечно, даже в мыслях у меня не было, что когда-нибудь мои тетради опубликуют. Я думала, что я погибну вот во Вторую Чеченскую войну, когда мне было 14 лет, и в руинах найдут тетради и прочитают, как жить детям на войне. Для меня это было очень важно.
Ich wusste das. Ich wusste das deshalb, weil es schon andere solche Fälle gegeben hatte, wo Leute spurlos verschwunden waren. Und ich habe da nachträglich nichts reingeschrieben, weil ich war immer überzeugt davon, dass ich nicht überleben würde. Weil ich habe jeden Tag das aufgeschrieben, was ich gedacht habe, und jeden Tag damit gerechnet, dass ich nicht überlebe. Man hat übrigens auch nicht nur Tschetschenen mitgenommen, sondern alle möglichen Nationalitäten. Es war ja ein Vielvölkerstaat. Und ich hatte immer die Idee, dass ich zwar umkomme, aber dass man irgendwann mein Tagebuch finden wird und dann lesen wird, was im Krieg war.
Bei all dem Hass, und das finde ich immer das Bewundernswerte an Ihrer Perspektive, bekamen Sie auch mit, wollten auch mitbekommen, wie Nachbarn Tschetschenen einen zum Beispiel schwer verwundeten russischen Soldaten vor den Aufständischen versteckten. Gleichzeitig war natürlich aufgrund der Bombardierung und der schweren Lage in Grozny hat sich die Situation extrem nationalisiert gehabt. Ich finde das für die Perspektive so beeindruckend des Buches. Sie werden mit der Zeit älter, erleben schlimme Sachen erleben, dann immer wieder auch so Dinge, dass Aufständische, vor denen sie sich teilweise fürchten müssen, andere gehen gegen Plünderer vor, beschützen sie. Also es ist wirklich die Situation, nachts wird an deine Tür geromst und du weißt nicht, was weiter passiert. Wie veränderte das Älterwerden ihren Blick auf die Geschehnisse? Sie wurden ein Teenager, ringsherum wurde permanent weiter geschossen und gekämpft, aber sie roch auch mal am Parfüm ihrer Mutter oder lernte Yoga.
Да, в этой книге есть и юмор, и разные добрые истории. И вообще мерилом всего является человечность и поступки, и никак не национальность, не религиозная принадлежность, потому что я очень рано поняла, что Бог один, и все люди абсолютно равны перед Богом. Я, проживая на войне 10 лет, вот с 9 до почти 20, до 19 лет, я делала записи, и, конечно, они становились грустнее, потому что моим миром стала война. Каждый день это была война. Я сначала ходила в школы, их разбомбили одну за другой, и мама шутила, не ходи в эту школу, потому что ее тоже разбомбят. Вот. И потом я стала студенткой, я поступила в институт, и под стрельбой из автоматов и пулеметов студенты и учителя, педагоги, они бегали, чтобы провести лекции, послушать лекции. Это была уже студенческая жизнь. И моим миром была война. Мне очень трудно привыкать к миру. Я только сейчас привыкаю к миру в Финляндии.
Sie haben recht, in dem Buch gibt es auch einige humorvolle Stellen, einige schöne Erlebnisse. Und ich beschreibe die Menschen tatsächlich immer nach ihren Handlungen. Also ich glaube, ich habe da einen objektiven Blick gehabt. Ich bin noch der Meinung, vor Gott ist jeder Mensch gleich und alle haben die gleichen Rechte. Es ist aber natürlich so, dass je länger der Krieg dauerte und je erwachsener ich wurde, desto finsterer wurde das Bild, das sich mir als Wirklichkeit und Lebensumfeld bot, weil ich natürlich immer nur Krieg hatte. Ich bin zur Schule gegangen, eine Schule nach der anderen, in die ich ging, wurde zerbombt. Ich glaube, es waren 5 Schulen, die einander. Und meine Mutter sagte am Ende schon, wenn wieder eine neue Schule dran war, geh da nicht hin, sonst wird die auch wieder zerbombt. Und als ich studierte, musste ich wirklich unter dem Kugelhagel von Maschinengewehren zur Vorlesung laufen. Das war schon wirklich sehr schwer.
Sie hatten es auch nicht immer leicht mit Ihrer Mutter. Die Mutter, es ist eine sehr schwierige Beziehung. Man braucht sich und natürlich liebt man sich, aber die Mutter war sehr hart zu Polina. Im Grunde war Polina diejenige, die sich ein bisschen um ihre Mutter gekümmert hat. Aber sie wurde auch von der Mutter schwer geschlagen und die Mutter ist ein bisschen verrückt geworden. Das ist echt ein schweres Leben. Ich möchte Sie jetzt dann fragen, die erste ganz schlimme Phase des Krieges geht vorbei. Und es kommt die Zwischenkriegsphase zwischen dem Ersten und dem Zweiten Tschetschenienkrieg in Grosny. Wie würden Sie die Zeit dazwischen beschreiben? Also was wären so die eindrücklichsten Momente, Erlebnisse?
Ich habe ja eben noch was vergessen. Sie hat gesagt, sie kommt, gewöhnt sich jetzt erst heute allmählich an den Frieden nach diesen Kriegserlebnissen, und zwar heute in Finnland, wo sie lebt.
Но после первой войны вот стали немножко бои затихать, и в самом начале второй мы стали надеяться на подобие какого-то мира. Мама очень не хотела уезжать, потому что вся ее жизнь прошла именно в Чечне, и она очень любила этот край. Она даже сейчас, она живет на территории России, в достаточно трудных условиях, она не приехала в Финляндию, и у нее в носовом платке есть горсть земли. И это земля из нашего двора в городе Грозном. Вот так она любила свой край. И не хотели уезжать, и думали, что войны больше не будет. И потом пришла Вторая Чеченская война.
Diese Zwischenkriegszeit war sehr trügerisch, weil der Krieg hörte ein bisschen auf, nicht vollständig, aber er hat uns auch die Hoffnung gegeben, dass jetzt vielleicht alles vorbei wäre. Und meine Mutter wollte auf keinen Fall aus Grozny weg. Für sie war Grozny Tschetschenien ihr ganzes Leben. Sie hatte dort ihr ganzes Leben verbracht. Sogar heute, da sie in Südrussland lebt, nahe dem Nordkaukasus, denkt sie ständig an Tschetschenien. Sie trägt ein Kopftuch mit einem Aufdruck. Sie wollte nicht wieder mit mir nach Finnland gehen, sondern lebt dort, wo sie es sehr schwer hat in Russland. Und sie hat manchmal bis heute Sehnsucht nach Tschetschenien.
1999, also das ist dann der zweite Krieg, wurden sie selber durch Granatsplitter schwer verletzt. Aber sie überlebten. Sie konnten auch trotz aller Widrigkeiten wie Verlust und Diebstahl der Wohnung ihre Tagebücher immer weiter retten. Sie haben es vorhin schon gesagt. Welche Bedeutung hat über all die Jahre hinweg Ihr Tagebuch für Sie?
Но дневник был самым лучшим другом, и я доверяла ему секреты, которые даже не говорила своей матери, потому что подросток, он не доверяет взрослым. Я старалась эти тетрадки прятать под шкафами во время войны за дровами, которыми мы растапливали печь. И все доверяла только ему. И меня это сильно спасало психологически, потому что ни во время войны, ни после не было никакой психологической реабилитации после того, что вот мы пережили.
Für mich war das Tagebuch mein bester Freund und ich habe dem Tagebuch Geheimnisse anvertraut, die ich noch nicht mal meiner Mutter erzählt habe, der engsten Person, mit der ich zusammenlebte. Ich habe das Tagebuch immer versteckt. Ich habe immer darauf geachtet, dass es nicht gefunden wurde. Ich habe es hinter Kleinholz versteckt und jetzt habe ich das Ende vergessen.
Ich kann Ihnen nicht helfen.
Und das ist ein wichtiger Punkt. Das Tagebuch hat sie psychologisch auch erleichtert, denn es gab weder natürlich in Tschetschenien, aber auch in Russland nach dem Krieg keine Art von psychologischer Hilfe der Regierung, keine Rehabilitation. Das hat alles mein Tagebuch für mich erfüllt.
Also wir können hier natürlich nur andeuten, was in dem Buch alles drin steckt. Für mich ist es so ein ungeheuerlich wichtiges Dokument, da es in dieser Qualität der Originalität und der Unbestechlichkeit nur wenige Zeitzeugenberichte gibt. Weil die meisten sind natürlich immer parteiisch auf der einen oder der anderen Kriegsseite und Polina ist ihre eigene Partei. Und das macht das, finde ich, so wertvoll, vor allen Dingen, wenn man weiß, wie verschiedene Mächte auch versuchen, die Geschichte relativ schnell immer umzuschreiben und zu klittern. Polina hat mir einen kleinen Elch mitgebracht, ein Gruß aus Finnland, wo sie seit 2 Jahren lebt. Dem voraus gingen ein paar Geschichten, die vielleicht hier schon noch erwähnenswert wären. Frau Scherepsowa hat in Russland, glaube ich, ab 2009 begonnen, Auszüge dieser Tagebücher zu veröffentlichen. Und sie bekam dann Schwierigkeiten. Vielleicht möchte sie uns noch erzählen, welche Art diese Schwierigkeiten waren.
В России вообще люди, которые выжили в этом аду на протяжении 10 лет, из-за того, что особенно дети, из-за того, что взрослые не могли договориться между собой, мы оказывались под бомбами, то же самое происходит сейчас и в Украине, и это было очень страшное время, вот, и я считаю, что дети, они не должны жить на войнах вообще.
Нет.
Да, не жить.
In Russland war es insofern schwierig, als das Thema schwierig war. Also Kinder, die den Krieg überlebt haben, das ist genauso wie heute in der Ukraine. Und ich bin der Meinung, Kinder sollten überhaupt mit dem Krieg nichts zu tun haben.
И трудности были в том, вот я сейчас хочу сказать, что люди, которые это все пережили, они приехали в Россию, и там эта тема под запретом. Официально не, как бы не, не под запретом, но никто не позволит рассказывать об этом. И журналисты такие, как Анна Политковская, Наталья Истемирова, миротворец Виктор Попков, они все были убиты, их убийцы просто не найдены. И мы тоже стали. Вот когда я просто, например, в фонде Сахарова рассказывала и так далее, свои свидетельства, мы стали получать угрозы по телефону, потом уже начались нападения, у нас похитили часть архива, я попала в больницу после одного из нападений, и мы приняли решение выехать из России и никогда больше туда не возвращаться.
Also die Publikation war 2011 mit starken Kürzungen. Das Problem ist, dass dieses Thema Tschetschenienkrieg in Russland einfach tabu ist. Es ist zwar nicht, es gibt nirgendwo eine Vorschrift, wo es heißt, darüber darf nicht geschrieben oder gesprochen werden, aber de facto ist es so. Und man sieht ja, dass alle Journalisten, die da recherchiert haben, Anna Politkovskaya, Natalia Istemirova, der Friedenssoldat Viktor Popov, die sind alle ums Leben gekommen, ermordet worden, ohne dass man ihre Mörder gefunden hätte. Und ich selbst habe nach einer Weile Drohungen bekommen in Russland. Ich wurde mehrmals überfallen. Man hat mir einen Teil meines privaten Archivs geraubt. Und so haben meine Mutter und ich, so habe ich schließlich beschlossen, in Finnland Asyl zu suchen.
И моя мать, она до сих пор получает угрозы в России. Вот в конце прошлого года приходила в полицию, кричала на нее, требовала сказать мой адрес. Это вот моя мать, она пережила два инфаркта. Ну, то есть это никем не учитывается. Просто не могут простить, что я рассказываю о жизни детей на войне. Ведь я говорю просто о детях и о том, что мы там пережили. И все.
Ich erzähle ja nur, was ich als Kind im Tschetschenienkrieg erlebt habe, weiter nichts. Und trotzdem bekommt sogar meine Mutter heute noch Drohungen, auch offiziell. Also Ende letzten Jahres kam die russische Polizei zu ihr nach Hause und wollte von ihr herausbekommen, wo ich lebe in Finnland. Und meine Mutter hat zwei Herzinfarkte hinter sich. Das zählt überhaupt nicht. Darauf wird keine Rücksicht genommen.
В России были изданы книги на чеченскую тему, но это были книги авторов, которые, допустим, воевали на стороне российской армии и пришли туда с оружием в руках. То есть они были солдатами и описали потом свой ужас и свое пережитое. А свидетели, ребенка, который это все видел своими глазами, такие книги. Вот я искала больше 9 лет, почти 10 лет, и моя книга в России была издана в большом сокращении. Но сейчас она переведена уже на 10 языков мира и идет дальше, и я думаю, что люди узнают правду и то, что мы там пережили на самом деле.
Es gibt ja in Russland einige Bücher über den Tschetschenienkrieg, aber das, die meisten sind aus der Perspektive von ehemaligen Soldaten geschrieben, die dort als Kämpfer hingegangen sind und ihre schrecklichen Erlebnisse aus dieser Sicht beschreiben. Es gibt kaum, die Sicht des Kindes dagegen war bis jetzt gar nicht vertreten. Das Kind, das den Krieg als ziviles Opfer erlebt hat. Ich habe mein Tagebuch mit starken Kürzungen veröffentlicht. Inzwischen ist es in 10 Sprachen übersetzt.
Sie sind auch menschenrechtlich aktiv, nicht in diesem Buch, aber Sie haben auch eine Untersuchung verfasst über Menschenrechtsverbrechen der russischen Armee in Tschetschenien, wenn ich richtig informiert bin.
Да, у меня есть доклад. Это доклад 10 лет преступлений военных в Чеченской Республике, потому что даже обстрел ракетой очень огромное мирного рынка, где погибли женщины, дети и старики, а другая ракета попала в роддом, и погибли матери и младенцы. Это было перед началом Второй Чеченской войны. В России официально считается, что там был рынок террористов, и поэтому туда бросили ракету. То есть господин Путин сказал неправду. И Россия вообще некоторое время отказывалась от этого обстрела, пока международные журналисты не начали задавать вопросы. Потому что там некоторые, и в том числе из Германии, находились в момент этого страшного взрыва у меня на родине, в городе Грозном.
Ja, das stimmt. Ich habe einen Bericht geschrieben über 10 Jahre russischer Kriegsverbrechen in Tschetschenien. Unter anderem meine ich damit den russischen Raketenangriff auf den friedlichen Markt in Grozny, auf einen der größten Markt in Grozny. bei dem hunderte Menschen ums Leben kamen. Die zweite Rakete traf ein Geburtshaus, eine gynäkologische Klinik, wo Mütter und Säuglinge ums Leben kamen. Die russische Regierung hat diese Angriffe lange geleugnet. Dann hat Putin gesagt, es war ein Waffenmarkt, es war Waffenhandel der Rebellen auf dem Markt. Ich weiß, dass das nicht so ist und ich halte das für Kriegsverbrechen.
Это случилось, вот этот обстрел 21 октября 1999 года. Я пришла к маме на рынок помогать, мама продавала газеты. И когда прилетела ракета, небо было багрово-красным, как будто как комета или метеор летит по небу. И я вот в тот момент поняла, как выглядят врата ада. Вот когда произошел взрыв, он произошел за 2,5 квартала от нас, с земли до неба, это было такое темно-бордово-красное пламя. И туда, куда попала ракета, там женщины продавали золото, там рядом были хлеб, батарейки, сигареты. Никто не мог найти тело. Свою мать, сестру находили по заколке на волосах, по пуговице на платье. А мы были за 2,5 квартала, и рядом с нами погибли наши соседи. Чеченка погибла на 8-м месяце беременности, сиротами остались 7 детей. Погибла девочка 15 лет, погиб мальчик 19 лет, ему оторвало голову. И я была ранена, и мама, то есть, а мы находились на очень большом расстоянии. Вот такой мощности была ракета. И потом сказать, что это был рынок террористов, это было страшное лицемерие и просто неправда.
Dieser Raketenangriff, die Hintergründe sind auch auf Nachfragen von Journalisten, Korrespondenten erst hervorgekommen. Auch deutsche Korrespondenten waren zu dem Zeitpunkt gerade in Grozny. Und wir waren ungefähr 2,5 Seitenstraßen vom Epizentrum des Angriffs entfernt, wo die Rakete eingeschlagen ist. Als die Rakete einschlug, färbte sich der Himmel blutrot, weinrot. Und an der Stelle, wo sie einschlug, war wirklich nichts mehr zu sehen. Es waren also noch nicht mal Leichenteile zu finden. Die Angehörigen haben ihre Opfer anhand von Knöpfen und anderen an Ohrringen identifiziert und die Behauptung der russischen Regierung, dort wäre ein Waffenhandel gewesen, ist einfach nur eine Lüge, weil ich weiß aus eigener Anschauung, dass dort Frauen mit Gold, mit Zigaretten, mit Feuerzeugen, mit solchen mit Lebensmitteln gehandelt haben und ich kenne viele Freunde, Nachbarn, eine Frau im 8. Monat schwanger ist umgekommen, ein 15-jähriger Junge. Ganz viele sind getötet worden. Meine Mutter und ich wurden schwer verletzt.
Я хочу еще сказать, что на Востоке не приняты магазины, приняты рынки. И в хороший день на этом рынке было до 4000 человек. Он располагался на многих улицах. То есть это как на Востоке. Приняты огромные базары. И, естественно, было перестроечное время, трудные времена. И я маленькой девочкой маме всегда помогала торговать, чтобы выжить. Потому что не было пенсии, зарплат, когда СССР рухнула и начала появляться Россия. И люди были в очень тяжелом положении материально, и все вышли на рынки. И когда прилетела эта ракета со стороны России, еще не было войны, люди вообще были не готовы к такому обстрелу.
Der Angriff war ja am 21. Oktober 1999, da hatte der zweite Krieg noch gar nicht angefangen und Sie müssen bedenken, das waren die Jahre der Perestroika, die Sowjetunion war zusammengebrochen, die Leute haben keine Gehälter mehr ausgezahlt bekommen, es gab nichts zu essen und es herrschte große Armut und außerdem gibt es in Tschetschenien die Tradition, dass es keine Ladengeschäfte gibt. Das heißt, es gibt vor allen Dingen Basare und Marktplätze und dieser große zentrale Marktplatz in Grozny war zu Spitzenzeiten von 4000 Menschen bevölkert.
Wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich würde Sie gerne abschließend doch noch einmal fragen, wie Sie jetzt die jetzige Entwicklung in Russland oder in der russischen Konföderation beurteilen, gerade nach dem Mord an Boris Nemtsov.
Ситуация очень тяжелая, потому что действительно последние годы через телевидение, по радио идет очень большая информация людям о том, что в России определенная власть, которая ведет всех к новым вершинам, о своей особенности. Вот Германия такое проходила в 1939-1940 году. прошлого века, и это очень тяжело. И только небольшой процент людей, которые подвергаются угрозам, избиениям, многие из них эмигрировать приходится, они против этой системы как-то выступают, хотя бы выходят с одиночными пикетами.
Die Situation ist sehr schwer in Russland, weil in den letzten Jahren in den offiziellen Medien ständig verbreitet wird, wie groß Russland ist, welche tollen Sachen es der Welt bringen kann. Das ist eine Art von Information, die Deutschland ungefähr 1939 durchgemacht hat. Und es gibt nur sehr wenige Individuen, Einzelnen, die sich gegen dieses System auflehnen. Die kommen meistens ins Gefängnis, werden umgebracht oder emigrieren. Und das sind aber wenige Prozent.
Polina Scherepsova, vielen Dank für diese Dreiviertelstunde hier. Ich möchte Ihnen wirklich nochmal allen ans Herz legen, einen Blick in dieses Buch zu werfen. Vielen Dank.
Alles Gute. Dankeschön.
Buchmessefunk, Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.